Hallo bei Marketing for Changemakers, der Podcast für alle Social Entrepreneure, die lernen möchten, wie sie richtig erfolgreich im Marketing sind und gleichzeitig auf Ehrlichkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit setzen. Du willst mit deinem Business die Welt verbessern und jeder soll von deinem Projekt erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Du bekommst in meinem Podcast viele Tipps, Insights und Ideen, wie du dir eine richtig effektive Marketingstrategie aufbaust, die zu deinem nachhaltigen Business passt. Ich bin Sina und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze hier heute mit der lieben Deborah von Stig Lemke und für alle von euch, die Stig Lemke noch nicht kennen, gibt es ganz, ganz leckere naturbelassene Bio-Tees, frei von künstlichen Aromen. Ja, hallo Deborah, ich freue mich ganz doll, dass du heute hier bist und wir uns ein bisschen über euer Marketing unterhalten, was Stig Lemke denn so genau macht.
Moin, moin. Ja, wie Sina ja gerade schon kurz erwähnt hat, wir sind ein kleines Hamburger Unternehmen mit Sitz hier direkt im Hafen und wir machen Bio-Tees und zwar komplett ohne Zusätze und ohne Aromen. Denkt man, ist ja nicht so special. Doch, ist es tatsächlich. Es ist nämlich in unseren meisten Tees und leider auch in ganz, ganz vielen Bio-Tees sind zumindest natürliche Aromen zugesetzt. Und wir versuchen wirklich komplett darauf zu verzichten und wirklich nur naturbelassene Tees zu machen. Nur, also das, was draufsteht, ist auch drin. Genau, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren circa bei Stig Lemke, bin da über meine Masterthesis hingekommen und mache da jetzt das Marketing und das Nachhaltigkeitsmanagement zu einem gewissen Punkt. Ja, soweit erstmal
zu mir. Vielleicht magst du mal ein bisschen darauf eingehen, wie der Alltag für dich jetzt im Marketing aussieht, wie das Thema Nachhaltigkeit da auch gelebt wird, wie du das ins Marketing einfließen lässt und wie einfach so ein typischer Tag bei dir aussieht.
Okay, also einen typischen Tag gibt es tatsächlich eigentlich kaum. Wir sind nur eine sehr kleine Firma, sind wirklich gerade gut am Wachsen und kommen auch immer mal wieder Leute dazu. Aber zurzeit mache ich das Marketing tatsächlich auch zusammen mit Kai Lemke, mit dem einen unserer beiden Geschäftsführer quasi alleine. Und dadurch kann man auch nicht wirklich sagen, so ein typischer Tag ist jetzt nur das oder das. Also ich mache wirklich alles von den neuen Produkten über das Verpackungsdesign, die Layout, über das ganze Online-Marketing bis hin zu Events, was halt so alles ansteht, Pressemitteilungen, Newsletter, den wir immer noch nicht so ganz auf die Reihe gekriegt haben. Also es ist sehr divers, die Aufgaben, die ich da mache und sehr spannend, aber auch viel. Und ja, macht aber auch wirklich Spaß, aber von dem her ist es halt schwierig zu sagen, das ist jetzt mal ein typischer Tag, so, weil es einfach je nachdem, was gerade ansteht. Wenn jetzt gerade zum Beispiel sehr viel mit den neuen Tees, die jetzt im Januar rauskommen sollen, ist gerade so die heiße Endphase für die Verpackungsdesigns. Das heißt, da habe ich gerade so den Fokus drauf. Ab nächsten Monat geht dann quasi unsere Teesaison langsam wieder los. Das heißt, da wird dann wieder ein bisschen mehr im Online-Marketing passieren, vor allem im Bereich Social Media. Das heißt, da bin ich gerade parallel noch in der Vorbereitung, haben viele Shootings, sodass ich dann ab nächsten Monat dann da richtig wieder loslegen kann mit Postings und mit Werbung. Ja, das variiert immer so ein bisschen. So.
Genau. Ja, sehr, sehr spannend. Du hast ja gerade ein bisschen schon angerissen, dass es vielseitig ist, dass du zum einen das Verpackungsdesign für zuständig bist, mit aber auch das ganze Online-Marketing, Social Media. Inwiefern fließt denn für dich da das Thema Nachhaltigkeit mit ein? Es ist ja wahrscheinlich schwer, das jetzt so runterzubrechen irgendwie auf einen Satz, weil Verpackungsdesign, Online-Marketing sind auch zwei verschiedene Bereiche. Beim Online-Marketing geht es ja dann wahrscheinlich eher um die Kommunikation, beim Verpackungsdesign dann darum, mit wem arbeitet ihr zusammen, welche Produkte, Materialien verwendet ihr? Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, wie da das Thema Nachhaltigkeit mit einfließt.
Ja, also wir versuchen das natürlich wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen sein und versuchen da auch immer unser Bestes. Vorab, bevor ich jetzt auf die einzelnen Bereiche eingehe, muss ich sagen, also für uns ist das immer so ein kleiner Kampf. Also wir versuchen wirklich in allen Bereichen nachhaltig zu sein, aber man muss dann eigentlich erstmal definieren, was ist nachhaltig. Und für uns ist immer so eine, ist es ein Balanceakt teils. Wir wollen, dass der Tee gut schmeckt, also die Sensorik ist uns wichtig, aber auch vor allem die Produktsicherheit ist uns, das steht eigentlich quasi über allem, weil wir wollen natürlich, dass wenn die Leute, die unseren Tee trinken, dass denen nicht schlecht davon wird, dass da keine Mineralöle oder so in die Tees gelangen. Das heißt, die Produktsicherheit steht auch nochmal vor dem Nachhaltigkeitsmanagement. Aber wir versuchen da immer so einen Kompromiss zu finden, dass wir eben nachhaltige Produkte mit nachhaltigen Verpackungen schaffen und trotzdem diese Produktsicherheit gewährleisten können. So, das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt im Bereich Verpackung mal darauf schauen, dann suchen wir uns natürlich erstmal Lieferanten aus, die uns mit nachhaltigen Verpackungen versorgen können. Das heißt für uns in erster Linie, dass unsere zum Beispiel die Kartonagen, das Papier für unsere Kartons, für unsere, für unsere Verpackungen drumherum, dass die FSC-zertifiziert sind, unsere Lieferanten. Das heißt auch aus nachwachsenden Rohstoffen, die das Papier kommt. Dann achten wir aber auch drauf, wir brauchen teilweise auch Folien wiederum, um unsere Teebeutel, damit eben teils keine Mineralöle entweder aus recyceltem Karton oder auch aus anderen Lebensmitteln, die zum Beispiel neben unserem Produkt im Supermarkt stehen. Das kann wirklich schon ausreichen, wenn neben unserem Produkt ein anderer Karton steht, die Farben benutzen, wo Mineralöle drin sind, dass es dann ein bisschen unser Produkt durchsickert. Das, also so sensibel ist das. Oder dass von dem Transport im LKW irgendwas da reinkommt an den Emissionen und an den Giftstoffen. Das heißt, da müssen wir dann immer irgendwie noch eine Barriere schaffen, um den Teebeutel quasi rum. Da reicht dann halt nicht nur der Karton. Und da haben wir uns dann letztendlich für die teure Variante einer Nature Flex Folie entschieden. Das sind besondere Folie aus Zellulose, die eben diese Barriereeigenschaften hat, die aber auch biologisch abbaubar ist. Und das sind so jetzt mal die wichtigsten Komponenten, wo ich sage, also...
Das heißt, ihr verwendet kein klassisches Plastik?
Nein, das versuchen wir komplett zu vermeiden. Wir haben ein Produkt, das ist unser Matcha, wo es uns leider tatsächlich noch nicht ganz gelungen ist, weil da haben wir so einen Beutel, der muss innen beschichtet sein. Das geht einfach anders, noch nicht, aber da suchen wir auch gerade schon nach Alternativen und sind da dran. Sonst alle anderen Produkte, auch das, was nach Plastik ausschaut. Wir haben zum Beispiel unsere Teeschönheiten, das sind besonders schöne handgenähte Teebeutel, die kommen aus Marokko. Die sind einzeln verpackt, um eben diesen Transportweg auch wirklich abzusichern, dass da von Marokko bis hierher, dass da keine Mineralöle von irgendwo durch eben den Transport und so reinsickern können. Die müssen einzeln in diesen in Plastikbeuteln quasi verpackt sein. Nur ist das eben kein Plastik, sondern es ist diese besondere Nature Flex Folie, die man biologisch abbaubar macht.
Wie sollte der Verbraucher die denn entsorgen? Ist jetzt zwar keine klassische Marketingfrage, aber das kommt mir gerade so in den Kopf.
Genau.
Ganz normal dann im Plastikmüll oder soll das im Biomüll?
Nee, das ist super wichtig tatsächlich und es ist auch ein bisschen verwirrend teilweise, weil unsere Umbeutel oder unsere Teebeutel selber, die kann man tatsächlich einfach auf den Kompost werfen. Also es war auch ein Cylon gemischt und sieht erstmal nicht danach aus, aber die kann man wirklich so alle auf den Kompost werfen. Die sind kompostierbar. Die Plastikumbeutel aus dieser Zellulosefolie, die kann man theoretisch, also wir haben auch eine Studie, die besagt, die sind auch kompostierbar. Aber kompostierbar heißt eigentlich, dass ich nach 90 Tagen das Produkt komplett zersetzt haben muss.
Okay.
Und das ist bei diesen Zellulosefolien einfach nicht so der Fall. Und deswegen sagen wir in Biomüll. Da wird das mit Hitze aufbereitet und dann sind die auf jeden Fall richtig recycelt.
Ja.
Biomüll oder Haushaltsmüll.
Super interessant zu wissen, auf jeden Fall.
Ist auch ein spannendes Thema, kann man sich lange mit beschäftigen, definitiv.
Glaube ich. Jetzt bist du ein bisschen aufs Verpackungsdesign eingegangen und wie ihr das Thema Nachhaltigkeit mit einfließen lasst. Vielleicht kannst du jetzt noch ein bisschen mal auf euer Online-Marketing mit eingehen. Inwiefern ihr auch generell das Thema Nachhaltigkeit oder was ihr auch so macht in dem Bereich, sei es die Verpackung, sei es wie ihr mit den Teebauern zusammenarbeitet, wie das in eure Marketing-Message auch mit einfließt, wie ihr das nach außen kommuniziert.
Also wir versuchen da schon viel zu machen. Ich muss allerdings sagen, wir haben in erster Linie, also klar, auf unserer Webseite findet man viel über uns und da gibt es auch unsere Grundsätze, wo das alles nochmal so im Kurzen beschrieben ist. Auch nochmal, warum wir es noch nicht überall geschafft haben, zum Beispiel jetzt bei unserem Matcha-Tee und so, dass wir da noch immer noch so einen Kompromiss gehen und da noch nicht die optimale Lösung haben, aber dass wir offen sind für alles. Das versuchen wir dort immer ganz klar und offen zu kommunizieren. Für uns ist Nachhaltigkeit einfach auch ein kontinuierlicher Prozess, wo man sich immer verbessern kann. Das versuchen wir auch ehrlich und transparent so darzustellen. Ja. Also wir sagen nicht, wir sind jetzt die Nachhaltigkeitsgurus. Und, genau. Sonst sind wir relativ groß oder gut vertreten auf Facebook. Nutzen wir auch eigentlich für so Unternehmensnews, also so ein Content-Mix und nicht nur irgendwie schöne Bilder. Klar kommt das auch mit, aber sondern wo wir auch mal was über uns von der Firma ausposten und auch eben das Thema Nachhaltigkeit immer wieder aufgegriffen haben in der Vergangenheit. Kai und Thorsten, also die beiden Geschäftsführer, machen da auch immer von ihren Reisen ganz schöne Videos. Wir haben da einen YouTube-Channel, der ist definitiv sehenswert. Da sind noch zwei ganz lustige Werbevideos von den beiden mit bei. Lege ich euch ans Herz. Das ist auf jeden Fall lustig anzuschauen.
Und auf jeden Fall verlinken.
Sehr gut. Super. Und neben diesen zwei Werbevideos machen die beiden aber auch immer von ihren, weil die reisen regelmäßig zu den Teebauern und zu den Teeplantagen. Nach Japan, nach China, nach Marokko, wo immer, überall hin. Und da machen die auch häufiger dann Reportagen darüber und erklären genau so, okay, so wird der Tee hergestellt, darauf achten wir bei der Herstellung. So kamen die Partnerschaften zustande. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr wichtiger Teil, dass man da ein bisschen Einblick darin bekommt, wie läuft das vor Ort. Und die Videos kommen auch sehr gut an. Was ich jetzt allerdings so gemerkt habe, gerade im letzten Jahr, man merkt so diesen Switch, dass viele Facebook eben nicht mehr so nutzen, wie es noch vielleicht vor 2-3 Jahren war. Und der Content immer visueller wird. Das heißt, Instagram kommt halt immer mehr und Snapchat und wie sie alle heißen. Und da geht es leider nicht mehr so um diesen Content mit Informationen. So, da geht es eher darum, dass man ein tolles Bild halt da hat. Und klar, natürlich kann man dann auch immer noch was Nettes zum Thema Nachhaltigkeit runterschreiben. Aber diese Message rauszukriegen und auch Leute mit gleichen Interessen irgendwie abzufangen und da Diskussionen anzuregen, wie es noch vor ein paar Jahren war, wird immer schwieriger im Online-Marketing, habe ich das Gefühl, weil eben einfach wir sind alle ein bisschen überfordert, werden zugeschüttet von Werbung, von so viel Zeug. Also ich meine, ich bin ja dauernd jetzt auf Instagram, Facebook und so unterwegs und ich sehe das ja selber. Und wo ich noch vor ein paar Jahren wirklich noch Lust hatte, auch Artikel irgendwie weiter zu verfolgen auf Facebook und so, bin ich selber auch oberflächlicher geworden. Ja, und ich glaube, uns geht das
von mir auch.
Genau. Absolut, klar. Sonst geht's, wir sind da einfach überschüttet von zu viel Content. Und das merke ich so ein bisschen, dass. Und das finde ich sehr schade, dass eben gerade wenn man wieder ein gut recherchierter Content zu irgendeinem Nachhaltigkeitsthema, irgendwie wenn ich da was poste, dass die Reichweite und so und die Reaktionen einfach wirklich nachlassen und es wirklich eher nur noch darum geht, ein tolles Bild zu machen und irgendein tolles Rezept oder so dazu, was irgendwie nett ausschaut, wo die ganzen Foodblogger dann drauf abgehen. Also das kommt dann besser an als irgendwas mit Inhalt. Und
passt ihr euch da jetzt der ganzen Bewegung so ein bisschen an oder wie geht ihr damit jetzt genau um? Also um auch das Thema Nachhaltigkeit in eurem Marketing und eurem Message irgendwie nicht zu verlieren?
Also das ist tatsächlich für mich gerade so ein Punkt, wo ich mir viel Gedanken darüber mache, weil ich möchte eben nicht vom Content noch oberflächlicher bleiben oder werden, aber natürlich ist es noch, wir wollen uns einen Tee verkaufen, wir wollen unsere Marke bekannt machen und das ist so mein Hauptziel. Und von dem her fahren wir jetzt gerade schon auf Instagram, also wir sind da noch ein sehr, sehr kleiner Account, also ihr dürft uns gerne followen, ich freue mich über jeden Follower. Und das versuche ich jetzt erstmal so weit zu pushen, dass wir da mal irgendwie zumindest mal eine gewisse Reichweite kriegen, weil erst ab dann wird man ja auch wieder ernst genommen.
Klar,
und das heißt, da geht es jetzt wirklich erstmal auf diesen visuellen Content. Facebook versuche ich immer noch weiterhin diesen Content-Mix beizubehalten und versuche aber jetzt vor allem auch die Verpackung und so ein bisschen mehr zu nutzen. So, wir haben jetzt für die neuen Tees, die rauskommen, eine sehr tolle Verpackung mit einem ganz, ganz nachhaltigen neuen Karton, der viele Emissionen und Wasser spart. Also kostet uns wieder ein bisschen mehr Geld, aber es ist wert. Und vor allem ist es so eine doppelte Schachtel, die man aufziehen kann. Das heißt, ich habe jetzt vom Marketing-Point of View habe ich auch mehr Kommunikationsfläche.
Okay.
Das heißt, ich kann da mal ein bisschen mehr wieder über uns auch draufbringen und dann haben vielleicht auch von Icons und so, was auch wieder visueller ist, aber um ein bisschen ein paar Sachen klarer zu machen. Das werde ich nutzen und die Webseite möchte ich ein bisschen ausbauen, dass wir da noch ein bisschen genauer auf manche Themen eingehen. Ja. Aber ich glaube, Instagram, zumindest gerade, ist das nicht so das, was ankommt. Und da muss ich halt gerade diesen Kompromiss machen, okay, ich gucke jetzt erstmal, dass ich uns da ein bisschen rauskrieg und Reichweite generiere und sobald ich das geschafft habe, werde ich da sicherlich ein bisschen mehr wieder auf dieses Nachhaltigkeitsthema gehen. Und bisher habe ich es eher so gemacht, dass ich dann in den Stories und so dann auch mal darüber berichtet habe. Und gerade wenn der Kai und Thorsten wieder unterwegs waren in China oder in Japan oder so, das habe ich dann immer die Fotos und Videos von denen gekriegt und dann in den Stories was daraus gemacht. Oder wenn ich dann mal auf Sri Lanka unterwegs war und so, dass ich da dann die Stories dazu genutzt habe. Aber bringt uns natürlich jetzt auch nicht so viel, wenn wir nicht so viele Follower haben. Das
ist immer ein bisschen die Krux, ne?
Genau.
Ja, das stimmt schon.
Ja.
Was nutzt du denn sonst noch für Marketingkanäle außer Facebook, Instagram, die klassischen Online-Marketing-Tools? Habt ihr denn auch eigene Kanäle wie ein Blog, ein Podcast, irgendwas in die Richtung oder plant ihr da was?
Nein, also das sind wir auch noch nicht. Also wie gesagt, selbst der Newsletter hängt gerade noch so ein bisschen durch. Jetzt durch die neuen Datenschutzvereinbarungen haben wir dann nochmal was umgeschmissen. Also Newsletter kommt jetzt erstmal. Aber da, wie gesagt, auch ich alles zurzeit zum Großteil alleine mache im Bereich Marketing, ist das wirklich, es sind viele Ideen da und aber wir schaffen es noch nicht so ganz. Also Blog war zum Beispiel tatsächlich angedacht. Wir haben so eine Rezeptseite bei uns auf der Webseite. Mhm. Da gibt es sehr leckere Rezepte mit unserem Tee. Und kann man auf jeden Fall mal vorbeikommen. Aber das würde ich gerne mal eher so in einen Blog umwandeln. Ja. So, ne? Und eher mit Social Media dann verlinken. Jetzt ist es einfach nur eine Seite, da kann man nicht mal kommentieren. Und das könnte man dann auch weiter ausbauen. Und dann, dass man da irgendwie auch andere Blogger dann oder halt Influencer und so von Instagram und Co. dann wieder da einbindet und dann auch was repostet. Mhm. Das ist mal angedacht für später. Aber sonst es sind da echt einige Baustellen noch so auf der Webseite, wo wir noch ein paar Sachen optimieren wollen. Unseren Online-Shop, den gibt es ja auch noch nicht so lange, seit letztem Jahr März. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Und ja, also da bin ich jetzt erstmal daran, die Sachen noch mal ein bisschen aufzubauen und aufzumöbeln. Newsletter, wie gesagt, steht an. Und dann sind halt so ein paar Pressegeschichten gerade, so die wir machen. Also klar, Presse läuft immer so ein bisschen nebenbei, aber haben wir jetzt auch ein bisschen schleifen lassen. Da habe ich jetzt noch mal ein paar gezielte Geschichten für uns rausgesucht, wo wir jetzt auch mal ein bisschen was von Anzeigen schalten und so. Und ja, aber für nächstes Jahr wären dann tatsächlich auch mal Events angedacht, dass wir uns vielleicht mal in Richtung ein bisschen alternative Festivals oder so, da mit einem kleinen Teestand, Eisteestand oder Long Island Eistee, wer weiß. Für den Kater am nächsten Tag den Chai-Tee oder den Matcha-Tee zum Nidos. Genau, sowas fand ich mal ganz lustig, dass wir eben mal ein bisschen weg von den nur Online-Geschichten kommen und oder von den normalen Supermärkten. Also wir sind halt sehr gut im LEH-Vertrieber. Ja. Sonst noch nicht so aufgestellt, dass man uns halt noch mal so ein bisschen mehr so wahrnimmt nach draußen. Und aber das wird frühestens nächstes Jahr, wenn überhaupt, passieren. Das ist alles schon geplant.
Ja, also auf jeden Fall einiges in Planung. Und du hast ja gesagt, du verantwortest das Marketing alleine. Das ist ja schon ganz schön viel dann für eine Person. Wie ist es denn bei euch? Arbeitet ihr auch teilweise mit Agenturen zusammen oder ist das für die Zukunft geplant? Und falls ja, wie geht ihr denn da in eurer Auswahl vor? Habt ihr da bestimmte Kriterien, die ihr dann berücksichtigt oder berücksichtigen würdet, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit? Wie geht ihr damit um?
Ja, also wir hatten tatsächlich eine Agentur, eine Werbeagentur in der Vergangenheit und schauen uns auch immer mal wieder Agenturen an. Also wie bei all unseren Lieferanten ist es uns natürlich schon wichtig, dass die unseren Grundsätzen, also dass sie unsere Grundsätze zumindest verstehen und dass sie da schon, ja, es macht auch für uns keinen Sinn, da irgendwie eine super hippe Agentur zu haben, die aber nicht das Thema Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeit versteht. Das ist für uns am Ende dann auch mehr Arbeit, als dass es uns was bringt. Also man braucht natürlich Partner, egal, ob es jetzt eben Agenturen sind im Marketing oder auch insgesamt einfach nur unsere Lieferanten und so. Ne? Wir suchen uns gezielt Partner, die uns verstehen, die unsere Grundsätze verstehen und auch teilen. Und das ist uns schon sehr wichtig. Also gerade, weil wir eben noch so wenig Leute sind bei uns und brauchen wir dann auch verlässliche Partner. Und klar gibt es ja auch Kontrollen und wir haben auch einen Lieferanten oder Partner am Fragebogen und Lieferanten am Management, also wo wir dann auch genau nachprüfen, je nachdem, wer mit uns wie wir zusammenarbeitet, dann schauen wir da auch so ein bisschen drauf, dass das auch wirklich alles so eingehalten wird, unsere Grundsätze. Bei Agenturen sind wir dann natürlich nicht so strikt. Trotzdem müssen wir da immer ein Auge drauf haben. Und jetzt gerade in der Vergangenheit war das halt so, dass es uns teils mehr Arbeit gemacht hat, als dass es uns geholfen hat. Also die waren schon gut in dem, was sie konnten, machen so. Aber oft hat halt so ein bisschen noch Verständnis gefehlt. Also so vom Thema Nachhaltigkeitsmanagement weg. Wir haben, also im Bereich Lebensmittel ist das sowieso immer so, man muss ganz arg aufpassen, wie man was nach außen kommuniziert. Es gibt ganz verrückte, crazy Richtlinien.
Die, willkommen in Deutschland.
Ja, die machen teilweise überhaupt keinen Sinn. Und ich habe jetzt schon tatsächlich, wir haben regelmäßig also unser Qualitätsmanagement, unsere Qualitätssicherung und ich und auch hier Kai, wir machen regelmäßige Schulungen bei der Top-Lebensmittelanwälte in Deutschland. Dr. Meyer in München ist das und versuchen uns da immer up to date zu halten, was so gerade passiert, aber es sind wirklich, es gibt so absurde Beschlüsse, wo man sich nur an den Kopf fasst und denkt so, warum? Warum müssen wir das jetzt so machen und warum dürfen wir das nicht schreiben? Aber wir müssen es halt einhalten. Das heißt, man darf zum Beispiel ganz, ganz wenig auf Verpackungen schreiben. So. Mhm. Oder auch insgesamt auch im Social-Media-Bereich und so. Man muss ganz arg aufpassen, wie man was formuliert. Sobald das irgendwie eine positive Wirkweise implizieren könnte, darf man nichts dazu schreiben. Das heißt zum Beispiel, was hatte ich denn hier zum Beispiel? Wir haben einen Tee, der heißt Antrieb. So, das ist, dürfen wir jetzt nicht mehr sagen. Der wird jetzt umgeändert in Aufbruch. Okay. Antrieb impliziert eine Wirkweise. Aufbruch offenbar nicht. So, also das ist nur ein kleiner Teil. Und da gibt es aber ganz, ganz viele ganz absurde Geschichten, die man halt alle auf dem Zettel haben muss. Und so eine Agentur, die hat, also die weiß das halt meistens nicht so. Ne? Und wir waren halt meistens beschäftigt, dann irgendwie jedes Mal, wenn die was gepostet hatten für uns, dann nochmal den Post zu kontrollieren, erstmal und denen dann zu erklären, warum durft ihr das nicht so sagen. Ja. Das heißt, es war am Ende dann mehr Arbeit, als wenn wir es dann selber gemacht haben. Und und von dem her, so momentan machen wir alles in-house. Mal schauen, also jetzt für SEO und SEA holen wir uns jetzt noch ein bisschen Hilfe von der Agentur. Das wäre dann auch zu viel, wenn ich das auch noch irgendwie, oder wenn wir das noch mitmachen würden. Aber sonst versuchen wir eigentlich wirklich das meiste so, was geht, auch selber zu handeln. Ja. Und sonst wirklich brauchen wir wirklich Partner und so, die uns da komplett verstehen und die da sehr ähnlich ticken. Und da achten wir dann schon sehr darauf bei unserer Auswahl.
Weißt du denn, wie gerade so größere Tee-Unternehmen mit dem Thema umgehen? Auch jetzt zwecks Kooperationspartner, Agenturen, auch im Marketing, in der Kommunikation. Ist ja häufig, wenn man sich jetzt klassische Unternehmen anguckt, sieht man ja ganz, ganz oft so ganz viel Manipulation im Marketing. Kannst du das mal so ein bisschen gegenüberstellen? Hast du da ein paar Beispiele aus dem Alltag, wie ihr es anders macht als jetzt, nehmen wir mal Teekanne
oder was?
Teekanne, genau.
Naja, also ich will jetzt dann nicht natürlich hier über die anderen ablästern, niemals. Nein, aber was man natürlich sieht, also man kann es schon relativ schnell sehen, wenn man im Supermarkt natürlich vorm Regal steht. Wenn man sich unsere Tees anguckt, die halt irgendwie Ingwer und Zitrone heißen und Lemon und Hibiskus oder so und die von Teekanne, Mesmer und Zitter etc. heißen, dann Bauchwohl oder Hals... wohl oder wie auch immer, dann impliziert das natürlich schon direkt eine Wirkweise. Also man darf über Wirkweisen eigentlich nichts oder man darf nichts zu Wirkweisen schreiben, solange man da keine also eigenen Studien dazu hat und auch als Arzneimittel oder als Arzneitee zugelassen ist. Genau, und da wir das nicht sind und wir wollen auch eben kein medizinischer Tee werden, ne? Wir sind in erster Linie ein Genusstee und ein Alltagstee. Wir wollen eben, dass man für jede Alltagssituation, dass es da den richtigen Tee dazu gibt. Und der soll natürlich auch eine positive Wirkung haben. Aber wir wollen jetzt nicht nur, damit wir damit werben können, irgendwie Studien im Millionenbereich irgendwie durchführen müssen zu irgendwelchen Inhaltsstoffen. Und genau. Und wenn man jetzt eben im Supermarkt steht und sich die Regale anschaut, dann wundert man sich dann vielleicht schon, warum dann eben Teekanne oder Messmer oder halt diese ganz großen Firmen, warum da dann irgendwie doch draufsteht, Detox oder Bauchwohl oder Halsweh, was auch immer, so Halswohl-Tee. Das sind selber auch keine Arzneitees, aber die haben vielleicht auch eher dann das Geld, und das ist jetzt einfach eine Vermutung, ich möchte jetzt nicht, dass ich das sage und das wieder um die Ohren fliegt. Das ist jetzt von mir persönlich. Ich glaube, dass sie einfach das Geld haben, um das dann auch den Rechtsprozess und so dann auch möglicherweise dann ausfechten zu können. Ja. Ne? So, weil ich kann es mir anders nicht vorstellen, warum da überall noch Detox draufsteht. Ja, es gibt schon länger, seit bestimmt über einem Jahr, ganz klar die Ansage, Detox darf nicht mehr auf diesen Tee stehen, weil Detox einfach eine Wirkweise impliziert. Und trotzdem, wenn man jetzt vorm Teeregal steht, jede zweite Teemarke hat einen Detox-Tee drin. Genau. Und und wir vermuten oder ich vermute, dass die halt einfach dann warten, bis dann eine Beanstandung kommt und dann entweder das dann da nette Anfragen sagen, okay, wir haben jetzt aber so eine große Auflage schon davon gedruckt, so dürfen wir die noch abverkaufen. Und das ist dann in der Regel auch so, dass man einen gewissen Zeitraum kriegt, wo man die erste Auflage oder so, das, was man halt schon hergestellt hat, dann in der Form noch abverkaufen kann. Oder dass sie das tatsächlich dann vor Gericht nochmal irgendwie ausfechten, wenn sie ja. die ganz Großen sind. Ne? Ja,
so. Natürlich mehr Geld, mehr Macht.
Genau.
Vielleicht auch irgendwelche guten Beziehungen irgendwo hin.
Wer weiß. Ja. So. Also wir sind da einfach ja. zu klein, wir könnten uns das so einen Prozess schon gar nicht ja. leisten. Und ja. deswegen versuchen wir dann immer von vorweg schon alles zu umgehen und irgendwie uns da dann auch von unseren Anwälten, was uns ja auch immer viel Geld kostet, jeden Text und alles, jedes Wort dann nochmal prüfen ja. zu lassen und versuchen dann eben dieses Risiko dann zu umgehen, bevor es dann überhaupt so weit kommt. Und ja. trotzdem kommen dann solche Geschichten, ein paar Jahre gegen Antrieb, ohne Probleme, ohne Beanstandung und ja. jetzt hat es irgendwie jemand doch beanstandet und irgendjemand anders hat gemeint, ja doch, nee, passt nicht, wir ändern das jetzt, also wir müssen jetzt irgendwas anderes ändern und jetzt ist ein Aufbruch draus geworden.
Jo. Ja. So ja, das sind halt so Themen und Probleme, die man jetzt so als Außenstehender, als Konsument gar nicht mehr nachdenkt, dass ihr euch damit jetzt rumschlagen müsst und dass das wirklich auch zum Alltag gehört und auch zum Marketing, also dass man das auf jeden Fall mit berücksichtigen muss. Ne? Und na klar, hat man natürlich als kleines Unternehmen da viel mehr mit zu kämpfen als ein großes T-Unternehmen, die natürlich die Anwälte, das Geld, die Beziehung haben und dann vielleicht dann doch mal links und rechts irgendwie dran vorbeikommen an irgendwelchen Auflagen, klar. Hast du denn aus den vergangenen Jahren, aus deiner Praxis mal ein kleines Beispiel von einer Kampagne, die du beispielsweise gemacht hast oder eine Marketingaktivität, die nicht so hingehauen hat, wo du mal gemerkt hast, das hat irgendwie nicht so funktioniert, wenn man auch mal irgendwie ein Negativbeispiel hat und wie auch damit umgegangen seid oder wie du damit umgegangen bist?
Ja, also letztendlich, wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht so lange jetzt im Unternehmen und wir machen jetzt auch nicht die Riesensprünge wie jetzt die ganz ja. großen Konzerne und so. Aber ja, tatsächlich, letztes Jahr hatten wir was probiert. Da ging es, war diese ganze Influencer-Tester-Boom gerade so extrem da am Anfang des Jahres, dass es überall diese Testkampagnen gab und Produkttests und wir kriegen auch dauernd Anfragen von irgendwelchen Produkttestern irgendwie über Social Media. Und wir hatten tatsächlich ein sehr nettes Angebot von einer größeren Agentur. Da war mal wieder eine Agentur tatsächlich dran, mhm. aber nur für diese eine Kampagne. Und die haben so eine Testerkampagne mit 100 Testern oder 150 Testern letztendlich. Nein, 100 waren es, glaube ich. Haben die gesteuert und da waren dann große Reportings und ja, und auch Reposts und so versprochen und Begleitartikel etc. Und wurde uns halt ganz, ganz groß angepriesen und sah auch alles ganz gut aus, aber wir haben dann einfach gemerkt, also es war auch interessant letztendlich, also zumindest die Testergebnisse, wir ja. haben unsere Superkräuter, die kamen da gerade auf den Markt und die haben wir dann gleich testen lassen können, so war schon interessant, was dabei rumkam, nur hat uns richtig viel Geld gekostet für unsere Verhältnisse und für unser noch recht ja. begrenztes Budget und da muss ich sagen, das hätten wir wahrscheinlich besser über uns selber, also über unsere eigenen Kanäle und so gemacht und hätten dann nicht noch eine Agentur dazu gebraucht. Und diese ganzen Testergeschichten sind auch insgesamt, habe ich so das Gefühl, so haben so überhand genommen. Also insgesamt Influencer, ja, nein, ich weiß, es ist zurzeit wichtig, aber da gibt es ja auch nochmal große Unterschiede. Also wer ist ein Influencer? Und dann gibt es eben diese Testblogs noch dazu. Und da muss man erstmal schon mal so ein bisschen unterscheiden. Und dann auch insgesamt, also es ist überall auf Instagram, Facebook und so. Man sieht das einfach so viel zu viel meiner Meinung nach mittlerweile. Und es hat ja. so ein bisschen überhand genommen. Und ich würde das in der Form jetzt nicht mehr machen. Weil ich denke, so, es wird auch nicht mehr so lange, glaube ich, halten, diese Form, ja. dieses Social Media Gebrauchs, also weil es einfach überhand nimmt. So. Und wenn ich sehe, es gibt ja mittlerweile eine, jetzt wieder weg von den Tester-Geschichten, aber insgesamt zu den Influencer-Geschichten, gibt es auch eine Influencer-Database, mhm. wo man jedes Profil, kann man irgendein Profil eingeben und man kann sich so anzeigen lassen, was ist so ein Post von so einem Influencer wert. Ja. Und es ist teilweise so absurd, also man hört ja jetzt irgendwie diese ganzen, manchmal in News, so Kylie Jenner und so, 1 Million für einen Post, und mir einfach nur an den Kopf lang. Ist ehrlich, so, ja. das gab es früher auch nicht, ja. egal für
das
welches
hat auch
Pressebild.
Auch mehr viel mit Nachhaltig-Marketing zu tun.
Genau, und ja. da muss ich sagen, so teils klar müssen wir da schon mitmachen, einfach eben, wie gesagt, mein Ziel ist natürlich einfach die Marke bekannt ja. zu machen und unabhängig vom Nachhaltigkeitsmanagement, was ich natürlich, oder vom Nachhaltigkeit, vom Thema Nachhaltigkeit, was ich gerne irgendwie mit kommunizieren möchte, muss ich in erster Linie unsere Marke auch irgendwie rausbringen. Und klar mache ich die ganzen Sachen mit, aber irgendwann ist dann auch gut. Und das habe ich einfach gemerkt, so, das nimmt die Überhand und ist total absurd. Und in der Form würde ich es nicht mehr machen. Wenn eine Testkampagne, machen wir es über unsere Leute, über unsere Follower. Und das funktioniert mindestens genauso gut. Gibt uns das gleiche Feedback. Und also das war so ein kleines Fail, was ich letztes Jahr mal ausprobiert habe, was ich aber auch mal sehen wollte, wie es geht.
Ja, klar, man muss dann wahrscheinlich auch irgendwo die Waage halten zwischen, was machen denn andere, was ist, läuft gerade im klassischen Marketing, was ist ein Trend, was können wir vielleicht auch mal ausprobieren, was passt zu uns, was ist dann mit dem Thema Nachhaltigkeit irgendwie vereinbar. Du hattest ja vorhin auch schon einmal erwähnt, dass für euch so das Ehrlichkeit und Transparenz auch im Marketing sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was so für dich die Hauptgrundlagen von nachhaltigem Marketing sind. Und vielleicht auch in Bezug auf ein Social Startup, was jetzt gerade dabei ist zu starten und dabei ist, sein Marketing auszurichten, dass die so mitnehmen können oder worauf die vor allem am Anfang achten sollten.
Ja, also ganz wichtig ist, also ich mache ja auch, ich mache das Marketing, bin aber auch Nachhaltigkeitsbeauftragte für bei uns. Also ich habe ja eben im Zuge meiner Masterthesis zum Beispiel auch Nachhaltigkeitsmanagement für unser oder ein Managementsystem für unsere Lieferanten implementiert. Und ich würde sagen, bevor man sich überhaupt Gedanken macht, wie kriegt man das nach außen kommuniziert, sollte man erstmal sich wirklich ganz im Klaren sein, wie kriegt man das Nachhaltigkeitsmanagement gewuppt und ist das wirklich realistisch? Weil es hört sich immer gut an, aber alleine wenn man ein Bioprodukt machen möchte, da hängt so ein Rattenschwanz dran. Also es ist nicht einfach, man kauft nur ein paar Bio-Inhaltsstoffe für irgendwas, also sagen wir mal, macht biologische oder nachhaltige Klamotten. So, ne? Wenn man dann mal guckt, so Bio-Baumwolle, was es alleine kostet, ne? Nur um die Baumwolle schon zu kriegen. So. Das ist wahnsinnig schwierig. Dann kommt nur, ist das, und dann hat man vielleicht einen Lieferanten gefunden, wo man denkt, das kann man sich leisten, wie auch immer. Dann muss man aber darauf achten, also was wir hier für Probleme haben, teilweise, dass dann doch irgendwelche Pestizide und so bei uns in Tees mit drin kommen, weil man muss einfach dann denken, da ist so ein Bio-Baumwollfeld oder ein Bio-Teefeld, steht halt einfach neben dem konventionellen Teefeld oder neben dem konventionellen Baumwollfeld. Wenn da der Wind falsch steht und die sprühen da was auf dem Feld nebendran oder ein paar Kilometer weiter weg, dann geht das halt auf dein Biofeld mit rüber. So. Das kann dir richtig schnell, gerade am Anfang, solche Kleinigkeiten, können dir ganz, ganz schnell das Genick brechen. Weil dann kaufst du halt einmal, du musst natürlich auch große Mengen in der Regel dann kaufen, damit du irgendwie überhaupt mal in die Pette kommst und einen richtigen Preis kriegst. Und dann hast du sowas dabei. So, und es fällt jemandem auf. Und du hast vielleicht gerade Glück gehabt und einen großen Kunden. Also gerade bei uns sind es natürlich hier die Supermärkte, wo wir die Listungen haben. Wenn da einmal irgendeiner unserer Tees auffällt, weil da ein Pestizid drin gefunden wurde, dann ist bei uns aber richtig Alarm. Ne? So, dann gehen bei uns überall die Glocken an und da gibt es halt dann keine Nacht oder kein Wochenende mehr. Dann stehen alle da und gucken so, okay, woher kommt dieses Pestizid? Ja. So, das ist... Also man darf das nicht so ganz unterschätzen, was nachhaltig auch bedeutet. Genauso im sozialen Bereich, ne? So, also das ist jetzt so der Umweltbereich, so sagen wir mal, Bio und wie auch immer. Aber auch im sozialen Bereich. Also so, man muss sich erstmal überlegen, wie schaffen wir es wirklich, Transparenz oder Fairness zu unseren Lieferanten hinzubekommen. So, ne? Selbst wenn du hier deine Lieferanten, deine direkten Lieferanten fair bezahlst, wer garantiert dir, dass das wirklich bis zum Bauern am Ende durchgeht in der Lieferkette? Und du hast natürlich viele Möglichkeiten, sowas auch überprüfen zu lassen. Es gibt diverse Labels, wie wir alle wissen, Fairtrade, Rainforest Alliance, jetzt will ich jetzt noch nicht mit reinziehen, die sind auch eher ökologisch und finde ich nicht so toll, aber bleiben wir mal bei Fairtrade, die sind eigentlich ganz am bekanntesten und auch am eigentlich, ich würde sagen, schon recht glaubbar, wenn man es richtig macht. Aber auch da, es ist halt einfach, man muss sich bewusst sein, da kommt dann ein Auditunternehmen einmal im Jahr, wenn überhaupt, also muss nicht mal einmal im Jahr sein, zu dem Bauern oder wie auch immer und prüft das. Und da kann so viel gelinkt sein, da kann so viel irgendwie
gelinkt sein. Ist das eigentlich angekündigt? Wissen die das vorher?
Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt einen unangekündigten und es gibt auch einen semi-announced, also kriegst du einen Zeitraum und wann die kommen, so dass sie sagen, sie kommen jetzt innerhalb eines Monats, aber sagen ja nicht den Tag, oder es gibt auch den angekündigten. Ja. Also kann man entweder wählen oder es kommt dann auch darauf an, in welchem Land wird produziert. Also wenn du zum Beispiel in so einem genannten Risk Country bist, da gibt es den BSCI, Risk Country Code oder wie auch immer genau der heißt, und das sind zum Beispiel halt mehrere Länder, wo einfach auffällig sind von der Produktionsart, sind da aufgelistet, und wenn du aus einem Land dort deine Produkte beziehst, dann kann das sein, dass du da dann zum Beispiel nur ein unannounced Audit machen darfst oder so. Okay. Je nachdem, welches Level von Transparenz und Fairness du auch erreichen willst. Also es hängt auch von dir ab, wie sehr du das dann auch wirklich verfolgst. Ja, aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Bevor man sich überhaupt Gedanken macht, wie kriege ich das nach außen kommuniziert, was ich da mache, ist erstmal so, kriege ich das richtig gewuppt. Ja. Ne, so. Und ich meine, hier Kai und Thorsten machen das schon länger und die haben die Firma gleich mit diesen Grundsätzen gegründet und hatten da auch schon echt gute Lieferanten über. Ich meine, die kommen ja jetzt nicht irgendwie sind jetzt nicht erst seit 5-6 Jahren im Teegewerbe, sondern sie machen das schon wirklich lange und haben dadurch diverse Lieferanten schon an der Hand. Wenn man da komplett neu einsteigt, ne, und die Lieferanten noch nicht kennt, nur von vielleicht ein, zwei Mal besuchen, kann man da ganz schnell Probleme kriegen. Und dessen sollte man sich schon bewusst sein und da wirklich ein klares Nachhaltigkeitsmanagementsystem erstmal ausarbeiten. Und wir haben uns jetzt zum Beispiel noch als zusätzliche nicht Zertifizierung oder Label, aber zusätzliche Sicherheit haben wir uns jetzt für die Transparenzplattform ZEDEX angemeldet. Geht über Label ein bisschen hinaus. Kannst du dich mit Kunden und aber auch mit deinen Lieferanten auf so einer internen Plattform verlinken. Dort kannst du Dokumente hochladen, so eben zum Beispiel, das geht hin bis zu Lohnchecks und so, dass du sagst, ich möchte jetzt von euch monatlich irgendwie sehen, die Lohnchecks, dass sie da hochgeladen werden und so. Und dann kannst du halt auch kontrollieren, so okay, schwärzen die da was aus oder ist da irgendwas fake? Und dann wird es aber noch zusätzlich durch Auditierung einmal im Jahr oder bis zu, zwischen ein und drei, einmal im Jahr oder alle 3 Jahre, je nachdem, wie gut das Unternehmen schon arbeitet, und wird das dann zusätzlich noch auditiert.
Okay, und es gibt ein bisschen Doppelabsicherung.
Genau, es gibt ja noch ein bisschen mehr Einblick in den ganzen Prozess und es ist auch nicht... Es kommt nämlich auch dazu, dass manche dieser Audits sind halt auch nicht so doll. Ne? So, also ich meine, so ein Audit kostet richtig fett Kohle. So muss man sich auch bewusst sein. Gerade als soziales Startup hast du halt das Geld meistens auch nicht so. Ne? Und wenn du dann irgendwie eine große Produktionsfirma irgendwo in, keine Ahnung, Bangladesch oder sonst wo auditieren lässt, das kostet richtig, richtig Geld. Also. Und dann hast du vielleicht noch Pech, dann wird irgendwas entdeckt dort und dann musst du dann nochmal ein Audit zahlen. Und ich meine, wer macht das? Zahlst du das dann für deinen Lieferanten oder holst du es von deinem Lieferanten zurück? Ja. Also. Und wenn du irgendwelche kleinen Lieferanten hast, die können das halt zum Beispiel auch häufig nicht wuppen und nicht zahlen. Und vor allem, wenn du dann irgendwie nochmal ein Follow-up-Audit dann irgendwie in einem halben Jahr oder ein paar Monate später nochmal reingeknallt kriegst und dann wieder ein paar tausend Euro dafür zahlen musst, so. Durch diese Plattform hast du die Möglichkeit, dass du eben siehst, okay, da war vielleicht ein kleiner Fehler, da gab es vielleicht was sie hätten verbessern müssen, aber die können es anhand von Fotos, anhand von Dokumenten und so erstmal hochladen auf die Plattform, das beweisen, dass sie das gemacht haben und dann reicht es irgendwie ein Jahr später nochmal hinzugehen, anstatt dann, wie es eigentlich vorgeschrieben wäre, jetzt bei Fairtrade oder so nach 2-3 Monaten schon wieder ein Audit dort machen zu müssen. Das heißt, es spart auch Kosten ein und ist so ein bisschen transparenter und ein bisschen realisierbarer, vor allem auch für viele Lieferanten. Ja. Genau, und genau, um auf den Punkt zu kommen, auf deine Frage zurückzukommen, das ist das Wichtigste. Mach dir das Nachhaltigkeitsmanagement richtig, guckt, dass das funktioniert und geht dann nach draußen und stellt euch dann so richtig. Ihr könnt natürlich sagen, so, hey, wir achten darauf und gucken, dass wir das hinkriegen. Aber wenn es halt noch nicht so ganz klappt oder wenn ihr gerade dabei seid, das aufzubauen, dann kommuniziert es auch so. Sagt nicht, wir sind super nachhaltig, wir sind super toll und ihr seid es halt noch nicht. Ich meine, wie gesagt, wir sind es auch noch nicht. Wir sind nicht super toll, super nachhaltig. Ich meine, wir müssen immer noch unsere Produkte irgendwo herkriegen. Klar verzichten wir darauf, dass wir unsere Produkte irgendwie einfliegen oder so, weil es einfach der absolut schlimmste Weg ist, um irgendwelche Produkte ins Land zu kriegen. Ja. Aber trotzdem können wir nicht sagen, dass der Tanker oder das Schiff aus Marrakesch, das uns dann letztendlich die Produkte herbringt, oder von unserer tollen Teefarm in Japan oder in China, die zwar super fair sind, aber es muss ja irgendwie trotzdem hierher kommen. Ja, und das ist zwar Schiff noch das irgendwie der beste Weg, aber es ist, ich meine, bringt immer noch wahnsinnig viel Emissionen. Ja. Das heißt, wirklich nachhaltig sind wir dadurch natürlich immer noch nicht. Oder wir haben halt für unseren Matcha, den wir immer noch gerne verkaufen wollen, haben wir noch keine optimale Lösung, dass wir jetzt da eine Verpackung haben ohne diese blöde Innenbeschichtung, die halt nicht so biologisch abbaubar ist wie alle unsere anderen Verpackungen. Ne? Ja. Und da würde ich einfach sagen, es steht dann auch dahinter. So, wenn es noch nicht 100% rund ist, sagt das raus und sagt aber auch und versucht zumindest es zu ändern. Und dann, finde ich, ist das auch der richtige Weg. Also einfach offen damit umgehen, ehrlich damit umgehen und genau, und das so zu kommunizieren.
Ja, also Authentizität. Das ist der Schlüssel quasi. Genau, du hast jetzt ja gerade gesagt, erstmal das Nachhaltigkeitsmanagement auf jeden Fall wuppen und sicherstellen, dass das steht und dass das klar ist. Dann würde es ja im nächsten Schritt dann quasi Richtung Marketingstrategie gehen. Vielleicht kannst du ja mal kurz darauf eingehen, wie ihr eure Marketingstrategie aufgebaut habt, wie ihr da genau vorgeht. Habt ihr eine feste Strategie? Also mal für ein bisschen 2-3 Sätze nochmal zu sagen.
Nein, also klar, wir haben schon eine Strategie. Ich habe da mal was zusammengeschrieben. Nein, wir haben natürlich schon eine. Aber es ist für uns ist der Content-Mix wichtig. Also wie wir vorhin schon gesagt, also jetzt gerade ist erstmal so die Marke rauszukriegen. Ne? Wir sind relativ gut im LEH hier im Norden so, auch teils in Süddeutschland schon vertreten. Das ist einfach unser Vertrieb und durch die Listungen und so sind wir da einfach schon gut aufgestellt. Aber so die Marke an sich, so als junge, frische Marke oder als das, die mit ohne, das kommt noch nicht so an. So, ja. Ne? Und deswegen ist da jetzt erstmal Fokus definitiv ein bisschen die Marke. Weil als ich angefangen habe, war das alles noch so, ich meine, das sieht man auch vielleicht an unserem Logo. Wir haben so ein schönes, ich würde mal sagen, olivgrün mit sehr dunklem Braun in unserem Logo. Es ist sehr, sehr öko und da kommen wir so her. Und also, weil es war ja auch lange Jahre so, alles was so nachhaltig und bio ist, musste auch so ein bisschen diese Farben und so verkörpern. Ne? Ja. Und davon wollen wir jetzt gerade so ein bisschen weg. Und wir sind jetzt nicht so lifestyleig und cool wie Charity und Lemonade. Die sind einfach ein bisschen jünger, auch schon haben sich von Anfang an auch so aufgestellt. Ne? Wir wollen aber trotzdem auch so ein bisschen von diesem, wir müssen immer dieses Grün und so beibehalten und nur irgendwie Teefarben zeigen, damit die Leute verstehen, wir sind nachhaltig. Davon will ich schon ein bisschen weg. Also wir gehen gerade so ein bisschen jüngere, frischere Richtung, weil ich einfach auch denke, das ist auch das zukünftige Klientel. Also das Interesse an Tee wächst und wächst, also vor allem auch in diesen Superfood-Zutaten und so, die wir da verwenden und das kaufen auch immer viel jüngere, also auch als Kaffeeersatz oder so. Es ist halt nicht mehr so, man trinkt nur noch Tee, wenn man krank ist oder Frauen eingemuckelt in ihrer Decke abends mit einem Buch vorm Kamin. Von diesen Klischees möchte ich halt ein bisschen weg. Wir machen Alltags- und Genusstees. Wie gesagt, für jede Situation, morgens statt einem Kaffee in Matcha oder abends, wenn man fertig ist, einen Baldrian-Tee oder zwischen oder am Wochenende, wenn es kalt ist, einen Chai-Tee. Und ja, ne, da haben wir für jede Situation haben wir echt viel im Angebot und das möchte ich auch so ein bisschen rüberkriegen und möchte ein bisschen jünger, frischer werden und eben nicht dieses Reformhaus-Klischee, was wir jetzt lange noch so ein bisschen gefahren haben, weil es einfach auch lange immer so war. Bio und so muss so aussehen, damit man es als Bio erkennt. Nee, ich glaube, mittlerweile gibt es genug faire und Bio-Produkte im Markt, die fresh sind und in die Richtung gehen wir auch so ein bisschen. So als übergeordnetes Konzept.
Cool.
Das ist die Frage.
Ja, vielen, vielen Dank. Super spannend und vielen Dank, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast in euer Marketing und was ihr so genau macht. Wir werden euch auf jeden Fall, also ich werde euch auf jeden Fall verlinken auf eure Webseite und auf eure Social Media Kanäle dann in den Show Notes. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute hier warst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Wenn du noch was zum Abschluss sagen möchtest, kannst du das gerne machen. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, habe nicht mehr viel zu sagen. Ich fand es auch sehr schön heute und ich hoffe, dass ich so die wichtigsten Punkte so jetzt alle genannt habe und freue mich über Follower auf Instagram und Co.
Ja, vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen bei dem Blick hinter die Kulissen von Stieg Lemke. Ich freue mich darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis dann!